Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was steht für Deutschland mit dem Berlinale-Streit auf dem Spiel? In welcher Stimmung hat das Kuratorium der Salzburger Festspiele über Intendant Markus Hinterhäuser beraten? Und wie ehrt Benny Claessens die dänische Schriftstellerin Tove Ditlevsen in ihrem 50. Todesjahr? Themen dieser Stunde. Die Chefin der Berlinale bleibt zumindest vorerst. Nach der außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats heute Morgen hieß es, die Gespräche über die Ausrichtung der Berlinale mit Trisha Tuttle werden in den kommenden Tagen fortgesetzt. Angeordnet hatte die Sitzung Kulturstaatsminister Wolfram Weimer, der dem Gremium vorsteht. Christian Berndt über die Dimension der Solidarität mit Tuttle, über die Fazit gestern schon mit der Deutschen Filmakademie gesprochen hat, heute nicht nur unterstrichen, von der gesamten Berlinale-Belegschaft.
Stellen wir uns jetzt mal vor, diese aus meiner Sicht Katastrophe findet statt und sie wird, wie man das auch immer nennen will, suspendiert. Ich weiß ja gar nicht, was der richtige Begriff dafür ist. Also aus ihrer Position entfernt. Was wird das für eine Berlinale dann? Was soll dann sein? Was wird das denn für ein komisches Kasper-Theater? Ich meine, in meinem ganzen Leben würde ich doch jetzt erstmal nicht mehr zu diesem Festival gehen. Also meine Filme kommen da nicht mehr hin.
So Filmregisseur Tom Tykwer würde die Berlinale-Chefin ziehen müssen. Entsetzt ist auch der Produzent des diesjährigen Gewinners des Goldenen Bären, Gelbe Briefe, Ingo Vlies.
Ich habe das Gefühl, dass wir hier gerade einen Tabubruch erlebt haben, dass nämlich eine international respektierte Kulturinstitut wie die Berlinale gemaßregelt wird.
Auch die Berliner Akademie der Künste hat auf die Tragweite eines Präzedenzfalles hingewiesen. Sollte international der Eindruck entstehen, dass die Autonomie der Künste auf der Berlinale unterminiert würde. Das würde rechtspopulistischen Kräften, die auf eine politische Disziplinierung der Kunst setzen, helfen. Die Trennung von politischer Aufsicht und programmatischer Freiheit sei gerade in diesen Zeiten elementar für die Demokratie. Für Ingo Vlies wäre Tuttles Entlassung eine Katastrophe.
Es wäre wahrscheinlich auf Jahre lang eine völlig irrelevante Berlinale. Denn was passieren wird, ist, dass alle Filmemacher der Welt ihre Filme der Berlinale nicht mehr geben würden. Weil sie nicht mehr sicher sein können, von der Kulturinstitution im Sinne der Meinungs- und Kunstfreiheit geschützt zu werden.
Wie Tom Tykwer und Ingo Vlies hat auch Regisseurin Clara Zoe Millin von Arnim einen offenen Brief unterschrieben, in dem inzwischen über 700 internationale Filmschaffende gegen eine mögliche Absetzung der Berlinale Intendantin protestieren. Kritisiert wird an den Vorwürfen gegen Tuttle, dass keine der auf der Bühne verlautbarten Äußerungen von der Festivalleitung kamen.
Ich habe den Brief unterschrieben, weil ich denke, dass die Unabhängigkeit der Berlinale, die ja ein Ort des freien künstlerischen Austauschs ist und bleiben sollte, geschützt werden muss. Und ich denke, da geht es für mich vorrangig um Meinungsfreiheit und um das Prinzip, dass eine Festivalleitung nicht für Aussagen eingeladener Filmschaffender unter Druck geraten sollte.
Auch für Melin von Arnim, Co-Regisseurin der hochgelobten ARD-Serie Die Zweiflers, würde eine Entlassung der Intendantin den freien Charakter des Festivals zerstören. Denn es könnten Filme nicht mehr nach künstlerischen Kriterien ausgewählt werden, ohne die Gesinnung der Filmschaffenden zu überprüfen. Der offene Charakter des Festivals unter Trisha Tuttle hat auch Regisseur Mehmet Akif Bülükatalay beeindruckt, der letztes Jahr auf der Berlinale mit seinem Film Hysteria viel Kritikerlob erhielt.
Sie macht meiner Meinung nach eine enorm gute Arbeit in dieser hyperemotionalen, absolut politisierten Atmosphäre, wo jeder sich plötzlich durch Slogans und Parolen auf eine Seite schlagen muss. Und ich denke, gerade sie unterstützt uns als KünstlerInnen, dass wir Ambivalenzen zulassen dürfen, dass wir nicht uns in verschiedene Lager schlagen müssen.
Auch Bülükatalay hat den Brief unterzeichnet, der auch von vielen internationalen Filmschaffenden unterschrieben wurde. Er glaubt allerdings nicht, dass Tuttle entlassen werde. Dazu sei der internationale Aufruhr viel zu groß. Bisher hat sich Kulturstaatsminister Wolfram Weimer noch nicht öffentlich hinter Tuttle gestellt. Auch der Deutsche Kulturrat warnt in einer Stellungnahme vor strengeren öffentlichen Fördervorgaben, um Antisemitismus und Rassismus entgegenzuwirken. Denn das fördere die Gefahr, als Kollateralschaden Kunstinstitutionen nicht mehr als offene Orte wahrzunehmen. Aber klar stellt sich der Kulturrat gegen die Boykottforderungen Israels. Israelische Filmschaffende haben einen eigenen offenen Brief aufgesetzt, darunter auch Nawad Lapid, dessen Film Synonyms 2019 den Goldenen Bären auf der Berlinale gewann.
But what motivated me to sign that I was terrified.
Lapid unterschrieb, sagt er, weil ihn die mögliche Absetzung von Trisha Tuttle fürchterlich erschreckte. Filmfestivals sollten den Austausch von Ideen und Meinungen ermöglichen, das sei die Essenz eines Filmfestivals. Ihn erschrecke die Mischung aus Repression und autoritärem Gehabe zum großen Schaden der Berlinale. Die Absetzung Tuttles sei selbstmörderisch für die Berlinale. Allerdings sieht der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, die Gefahr einer politischen Instrumentalisierung der Berlinale, wenn das Festival nicht entschieden die Kunst vor ideologischen Kämpfen schütze, die die Filmkunst in den Hintergrund drängen würden. Es wäre selbstmörderisch für die Berlinale.
Die Berlinale am 26. Februar 2026. Zu den Unterstützern von Trisha Tuttle gehört auch der Präsident des Deutschen Bühnenvereins, der Hamburger Kultursenator Carsten Broster von der SPD. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, Frau Wuttke.
Solidarität in einem noch nie dagewesenen Maß für Trisha Tuttle. Denken Sie, das hat den Aufsichtsrat der Berlinale heute beeindruckt?
Ich hoffe es zumindest ein bisschen, weil in der Tat hat Trisha Tuttle eine tolle Berlinale hingelegt, eine Berlinale, die sich in einer Zeit, die aufgewühlt ist, bewegt, und diese aufwühlenden Ereignisse bleiben dann von so einem Festival auch nicht fern. Aber ich finde, man hat jetzt bei der zweiten Ausgabe, die sie verantwortet hat, schon gesehen, wo sie hin will, und ich habe das Gefühl, dass sehr viele, mich eingeschlossen, das sehr richtig finden.
Also haben Sie nichts zu kritisieren an Statements, die sie den Kritikern zufolge nicht geliefert hat, aber hätte liefern müssen?
Naja, die Frage ist immer, was verlangt man? Also ich habe einige Statements zu kritisieren, und da hätte ich, wenn ich im Saal gewesen wäre, mich vielleicht auch nicht auf den Sitz gehalten oder mich widersprechen wollen. Aber als Gastgeberin und als Veranstalterin hat sie dafür zu sorgen, dass das gesamte Festival in einer offenen und freiheitlichen Atmosphäre stattfindet. Und sie hat dort einzuschreiten, wo Grenzen, die rechtlich normiert sind, überschritten werden. Und das ist nicht der Fall gewesen. Und es gehört zu einer freiheitlichen Grundordnung dazu, dass wir auch das Recht, Dinge zu sagen, die wir grundfalsch finden, verteidigen. Und ich habe das Gefühl, das rutscht uns manchmal weg. Es fallen Sätze, die finden wir in der Sache falsch. Die finden wir teilweise unaushaltbar, und denen muss man dann auch widersprechen, und diese Unaushaltbare muss man markieren. Und das ist auch passiert. Was aber nicht passieren darf, ist, dass man erwarten muss von den Verantwortlichen für so eine Kultureinrichtung, dass solche Sätze und solche Momente gar nicht mehr auftauchen können, weil dass man glaubt, dass Kulturveranstaltungen und Festivals Safe Spaces sein können, ist ein Fehler und ist auch ein gedanklicher Fehler, weil was dabei rauskommt, ist dann nicht mehr freie Kunst, sondern ist irgendwie nur noch eine Mischung aus Amüsement und Rekreation des Gemüts. Das reicht nicht an der Stelle. Und insofern finde ich, sie hat keine Fehler begangen. Sie hat eher in ihrem ausdrücklichen, auch in Schutznehmen der Künstler, als dann sagen die Anwürfe kamen, sie mögen sich jetzt bitte positionieren zu bestimmten weltgeschichtlichen Konflikten, hat sie Künstler in Schutz genommen und gesagt, das müsst ihr nicht. Und ich glaube, diese Offenheit dieses Raums unbedingt zu verteidigen, das ist die Aufgabe von all denen, die Kunstveranstaltungen verantworten. Und das hat sie richtig gemacht, aus meiner Sicht.
Wie bewerten Sie denn die Rolle von Ron Proser, dem israelischen Botschafter in Deutschland, der beste Kontakte zum Springer Verlag pflegt? Der wiederum hat schon vor der Aufsichtsratssitzung heute Tuttles Abberufung vermeldet. Wo steht für Sie Wolfram Weimer?
Ich bin jetzt nicht dazu da, Haltungsnoten für einzelne Personen zu vergeben an der Stelle. Ich wünsche mir, dass alle dreimal tief durchatmen und sich fragen, ob sie in einer Gesellschaftsordnung leben wollen, in der die Freiheitlichkeit gilt und die Freiheitlichkeit dann auch darauf angewiesen ist, dass Normen auch durchgesetzt werden, wenn sie überschritten werden. Dass wir uns aber auch klar sind, wo diese Normen verlaufen auf der einen Seite und dass wir andererseits uns hart in der Sache streiten. Und das können wir auch alle tun miteinander und das müssen wir auch tun, weil eine Demokratie von genau diesem Streit lebt. Aber ich bin sehr dafür, dass wir häufiger den Satz sprechen, ich finde falsch, was du sagst, und weniger oft den Satz, das darfst du nicht sagen. Weil es geht darum, dass wir eine Aussage in ihrem Gehalt angreifen und diskutieren und nicht einen Sprecher versuchen, aus einem Diskurs herauszudrängen. Das tun wir erst dann, wenn Grenzen so weit überschritten werden, dass wir fortgesetzt davon ausgehen müssen, dass Menschen gegen den demokratischen Grundkonsens verstoßen. Aber innerhalb des demokratischen Grundkonsenses sollten wir unterschiedlicher Meinung sein können und auch das Recht derjenigen, die nicht unserer Meinung sind, verteidigen, ihre Meinung zu sagen.
Und Sie sehen gewährleistet, dass es in Deutschland nach wie vor möglich ist, wie Sie gerade gesagt haben, hart zu streiten.
Ja, das muss möglich sein. Ich finde, wir erleben auch jeden Tag Streit, in dem das geht. Wir erleben eine Gesellschaft grundsätzlich, die, glaube ich, so aufgewühlt ist, dass alle sich danach wünschen, dass wir aus diesem Streit mal herauskommen. Am Ende ist dieser Streit aber ja auch ein Ausdruck des Umstandes, dass wir eine ganze Menge Dinge grundsätzlich zu klären haben. Und ein paar der Fragen, die gesellschaftlich vor uns liegen, glaube ich, nicht mehr nur auf der Oberfläche und im sozusagen einfachen Interessenausgleich zu bewältigen sind, sondern wir auch auf einer ziemlich fundamentalen ethisch-moralischen Ebene, wenn man so will, mal ein paar Grundsätze unseres Zusammenlebens wieder miteinander klären und befestigen und dann auch dauerhaft zur Grundlage unseres Zusammenlebens machen müssen. Und das ist dann anstrengend und das sorgt auch für Verletzungen und das kann auch dazu führen, dass man sich mal verhakt. Das auszuhalten ist eine demokratische und eine liberale Tugend und das gelingt besser, wenn man manchmal einmal durchatmet, bevor man reagiert. Und dieses einmal durchatmen, bevor man reagiert, das vermisse ich momentan, weil wir in so einer sozusagen unfassbaren Reizreaktionslogik drin sind, wo der eine Satz fällt und man im Prinzip schon ausmalen kann, wie jetzt die nächsten 20 Minuten Gespräch oder die nächsten 5 Tage Social Media Feed aussehen werden. Ich habe nicht den Eindruck, dass das zur Verständigung von Gesellschaft oder gar zur Aufklärung beiträgt. Und da einmal sich zu überlegen, kann man wieder ein bisschen abrüsten und kann man wieder versuchen, mal davon auszugehen, unter welchen Bedingungen könnte der andere denn Recht haben oder aber begründen, warum der andere nicht Recht hat und sich dann vielleicht auch darauf einlassen, den anderen davon zu überzeugen, dass er nicht Recht hat. Ich will ja jemanden, der was anderes oder Falsches behauptet, nicht ausschließen, sondern ich will ihn davon überzeugen, dass er was Falsches behauptet. War eigentlich mein Anspruch in der Demokratie sein.
Aber die Realität sieht durchaus in Deutschland inzwischen anders aus. Ich bin ein bisschen verwundert, dass Sie einfach noch so von wir sprechen können. Ich persönlich weiß manchmal nicht mehr, ob das wir bei uns noch möglich ist. Schließe meine Frage an, wie vorsichtig muss in Deutschland mit dem Wort Antisemitismus von allen Seiten umgegangen werden?
Also das Wir, um damit anzufangen, ist jetzt erstmal das normative Wir der Staatsbürgerinnen und Staatsbürger. Ob das dann tatsächlich sich auch als ein empirisches Wir an jeder Stelle so versteht, das ist die Aufgabe. Aber wenn ich den normativen Anspruch aufgebe, komme ich ja auch nicht mehr auf der empirischen Ebene weiter. Was den Antisemitismus angeht, dieses Land hat die größten antisemitischen Verbrechen der Menschheitsgeschichte begangen. Und es ist völlig zu Recht unsere gemeinsame ethisch-moralische Überzeugung, dass wir Antisemitismus nicht wieder zulassen dürfen. Gleichwohl darf man vor dem Hintergrund nicht so tun, als ob er nicht trotzdem noch passieren würde. Und deswegen sind wir immer wieder aufgefordert, dafür zu sorgen, dass, wenn er passiert und wenn er im öffentlichen Raum auftritt, er harten Widerspruch erfährt. Und das muss unser Command sein, zu suggerieren, es wäre möglich, zu verhindern, dass antisemitische Äußerungen fallen, würde voraussetzen, dass wir vor Veranstaltungen prüfen, was gesagt und was getan wird. Das wiederum setzte aber eine staatlich errichtete, fast Zensurstruktur voraus, die keiner in einer liberalen Demokratie haben wollen kann. Insofern müssen wir das im öffentlichen Auseinandersetzungsfeld lösen und dem Antisemitismus, wo immer er auftritt, hart entgegentreten und nicht so tun, als ob man verhindern könnte, dass er auftritt. Das ist, glaube ich, eine Illusion, der wir uns manchmal hingeben. Aber wenn er auftritt, darf man nicht schweigen, sondern da muss man ihm widersprechen.
Der Bund finanziert 40% des Berlinale Budgets. Bräuchte es neue Regeln, konkretere Regeln, um das, was Sie schon gesagt haben, zu gewährleisten, nämlich die inhaltliche Unabhängigkeit der Kultur in Deutschland?
Ich weiß nicht, ob es neue Regeln braucht. Es hat ja sehr intensive Diskussionen in den letzten Jahren gegeben. Ich weiß, dass Claudia Roth noch angefangen hat, über sogenannte Codes of Conduct nachzudenken, wo es darum ging, dass die Kulturinstitutionen und Veranstalter selber sich in einen Reflexionsprozess darüber begeben, nach welchen Regeln sie eigentlich veranstalten und Entscheidungen treffen. Das finde ich ist ein richtiger Punkt, weil es am Ende darum geht, eine Befähigung zur Verantwortungsübernahme sicherzustellen, wenn ich fördere. Weil am Ende muss aus der Kunst heraus und aus der Kulturinstitution heraus entschieden werden, und nicht in staatlichen Amtsstuben. Das wäre schon der erste Schritt in eine Richtung, in der wir staatlicherseits vorgeben, was in der Kunst zu passieren hat und was nicht zu passieren hat. Und damit hat historisch gesehen Deutschland nicht nur einmal schlechte Erfahrungen gemacht. Das sollten wir nicht versuchen zu rekreieren, sondern diese Freiheit des Feldes müssen wir unbedingt erhalten. Aber auch die Fähigkeit des Feldes, Verantwortung für die Entscheidungen, die in Freiheit getroffen werden, dann zu übernehmen und vorher zu reflektieren, was man will und was man nicht will. Ich glaube, grundsätzliche neue Regeln braucht es meines Erachtens nach nicht zwingend. Es braucht ein sich vergewissern, dass wir eine liberale Gesellschaft sein wollen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass uns vor dem Hintergrund all der Aufregung in der Welt das so ein bisschen abhanden kommt, weil der eine oder andere sich wünscht, dass ein paar Dinge mehr vorher geklärt wären, die aber in einer offenen Gesellschaft nicht vorher geklärt werden können, sondern immer nur in der konkreten Situation sich klären.
In den kommenden Tagen will der Aufsichtsrat mit Trisha Tuttle sprechen. Wie stünde Deutschland international da, wie die Berlinale immer ein politisches Festival gewesen, wenn Trisha Tuttle am Ende doch gehen müsste?
Ich habe große Sorge, dass das ein sehr falsches Signal in die Öffentlichkeit setzt. Also zum einen, man darf jetzt eine Person, ich schätze Trisha Tuttle sehr, auch nicht überhöhen. Also wer jetzt tut, als ob dann dadurch am Ende alles zum Einsturz geriete, das, glaube ich, muss man auch vorsichtig sein. Was aber schon richtig ist, ist, dass es ja in der Vergangenheit auch schon aus meiner Sicht unberechtigterweise die Stimmen gegeben hat, die behauptet haben, in Deutschland sozusagen sei die Meinungsfreiheit eingeschränkt, was ich ehrlicherweise gar nicht sehe, sondern häufig hält man nur nicht aus, dass es Widerspruch gibt. In dem Moment, in dem so etwas passierte und auch nur der Eindruck entstünde, dass der Staat hier eingreift in die Freiheit eines Kulturbetriebes und in die Freiheit eines Festivalbetriebes, haben wir zumindest in der Anschauung ein Problem, vielleicht auch darüber hinaus. Und ich habe die große Sorge, dass das zum einen die Beziehung zwischen den Künsten und der Politik im Inland und zum anderen aber auch die Beziehung Deutschlands in einer Welt, die so aufgeregt ist, wie wir sie gerade beschreiben, durchaus hart beschädigen könnte, weil dann auf einmal diejenigen, die die ganze Zeit raunen, dass es in Deutschland bestimmte Entwicklungen gäbe, auf einmal einen vermeintlichen Beleg in der Hand hätten und diesen Beleg ja wiederum auch nutzen würden. Und dann sind so Anwürfe wie die, die wir von Strike Germany und anderen kennen oder von denen, die jetzt Bekenntnisse für etwas verlangt haben aus der Kunst heraus von den Teilnehmern bei der Berlinale, ich glaube, die bekommen eine Thermik, die nicht gut ist, weil ihre Ursprungsthese eigentlich nicht stimmt. Und ich habe ehrlicherweise keine Lust, in einem Land zu leben, in dem wir eine falsche Behauptung dadurch, dass wir uns dann unter Druck gesetzt fühlen, im Nachhinein bestätigen, indem dann Entscheidungen auf einmal politisch gefällt werden, die dieser falschen Behauptung nachträglich eine Begründung unterlegen. Und insofern hoffe ich nochmal sehr, dass auch an der Stelle alle dreimal durchatmen, sich fragen, wollen wir das wirklich? Wollen wir einer Festivalchefin, die nichts Antisemitisches selbst gesagt hat, die an keiner Stelle irgendwie selber einen skandalösen Satz gesagt hätte, sondern wie ich fand, sich sehr souverän durch dieses Festival hindurch bewegt hat, jetzt am Ende des Tages eine Verantwortung dafür aufbürden, dass andere im Rahmen eines Festivals Dinge gesagt haben, die an die Grenze des Tolerierbaren gegangen sind, aber auch nicht darüber hinaus. Auch da habe ich zumindest nichts gehört, persönlich jetzt in dem, was ich kenne, was diskutiert wird, was strafrechtlich relevant ist, sondern ich habe Dinge gesehen, die Menschen aufregen, teilweise auch mich aufregen und darüber ist dann zu diskutieren, aber darüber ist nicht jemand zu sanktionieren aus meiner Sicht. Und wenn wir da mit dem Sanktionieren anfangen, habe ich die Sorge, dass es der erste Schritt auf einer schiefen Ebene ist.
Sagt Carsten Broster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit, für Ihre Meinung und wünsche noch einen schönen Abend.
Danke Ihnen.
Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich hat heute ein Aufsichtsrat getagt. Das Kuratorium der Salzburger Festspiele. Dem Intendanten Markus Hinterhäuser, seit fast 10 Jahren nicht unumstritten im Amt, warf zuerst die Vorsitzende des Gremiums, Caroline Edstadler, vor, am Gremium vorbei eine neue Schauspieldirektorin installieren zu wollen, Ex-Burgtheaterchefin Karin Bergmann. Anders als in Berlin zur Berlinale gab es in Salzburg ein Angebot an Markus Hinterhäuser. Mein Kollege Jörn-Florian Fuchs ist zugeschaltet. Was ist vor und hinter der Tür der Kuratoriumssitzung passiert?
Also erstmal war es eine unwahrscheinlich lange Sitzung. Die ging beinahe 5 Stunden und hatte ein einziges Thema, nämlich, wenn man so möchte, die Zukunft des Intendanten Hinterhäuser. Und die ist, um es vorwegzunehmen, immer noch nicht wirklich geklärt. Was aber klar geworden ist, dass man eben nicht zu einer Einigung gekommen ist, dass es ein Zerwürfnis gibt und es gibt eine sogenannte Wohlverhaltensklausel im Vertrag des Intendanten. Und die wird nun offenbar vom Kuratorium gezogen. Und mit dieser Klausel kann man den Vertrag, der schon dieses Jahr ausläuft, am 30. September, nicht verlängern. Diese Möglichkeit gibt es. Und nun gibt es dieses berühmte Angebot. Da würde ich mal drauf tippen, dass das Kuratorium vorgeschlagen hat, dass er 1 oder 2 Jahre weitermacht. Die Planung für so ein Festival, die läuft natürlich auch frühzeitig schon. Das heißt, das ist sicher für die nächsten 2, 3 Jahre durchgeplant. Und dass er jetzt überlegen muss, ob er, wenn man so möchte, diese Schmach für ihn natürlich annimmt, dass er nur noch kurz und auf Zeit Intendant ist oder ob er einfach gleich hinwirft.
Hat sich dann nach der Sitzung vom Kuratorium jemand geäußert?
Ja, also zunächst hören wir jetzt Caroline Edstadler, die auch ganz gut, glaube ich, vermittelt, wie die Stimmung heute Nachmittag war.
aktuell ist er in einem Vertrag, der am 30.09. dieses Jahres endet. Es gibt bereits eine unterschriebene Vereinbarung über eine Verlängerung. Diese steht allerdings unter einer Bedingung. Es ist da und dort auch darüber berichtet worden. Diese Bedingung ist eine Vereinbarung mit dem Intendanten, was seinen Umgang mit Dritten und auch im Direktorium betrifft. Und ich sage Ihnen das auch in aller Deutlichkeit, das Kuratorium ist geschlossen der Ansicht, dass diese Bedingungen nicht erfüllt sind. Und diese Dinge konnten heute auch nicht ausgeräumt werden. Ich muss leider sagen, im Gegenteil, dieser Eindruck hat sich verstärkt.
Da merkt man ein bisschen, also das ist offenbar nicht nur dieser Aspekt der Besetzung von, der geplanten Besetzung von Bergmann als Schauspielchefin. Hierzu gibt es übrigens noch eine Neuigkeit, denn dem Intendanten wurde ja vorgeworfen, dass er also gelogen hat, dass er das alles am Kuratorium vorbeischleusen wollte. Und das ist, wie er das meint, nicht der Fall. So hat er sich geäußert.
Ich habe nicht gelogen, ja. Ich habe nicht die Unwahrheit gesagt. Ich habe niemanden hintergangen. Ich habe ein Recht darauf, dass das respektiert wird, weil das die Wahrheit ist. Und was anderes, ob das als Faustpfand für eine Vertragsverlängerung, so, das funktioniert bei mir nicht.
Da meint er also doch, dass das eigentlich nur ein Anlass ist, denke ich, um ihn loszuwerden aus seiner Vermutung. So würde ich das interpretieren, die Sache mit der Schauspieldirektorin. Da ist es übrigens so, dass das Kuratorium jetzt insofern auf ihn zugegangen ist, dass man dort gesagt hat, also er kann die neue Schauspielleitung bestellen. Ist natürlich ein bisschen paradox, wenn er dann vielleicht in Kürze die Festspiele verlässt und es gibt dann eine von ihm bestellte vielleicht Schauspielchefin, ist das natürlich auch sehr, sehr skurril. Eine Sache wurde auch noch nicht abschließend geklärt, die Präsidentschaft der Festspiele. Christine Hammer ist das momentan. Das müsste eigentlich ausgeschrieben werden, weil der Vertrag läuft auch zum Jahresende aus. Das ist ziemlich chaotisch alles, weil da wurde jetzt kein Termin angegeben, wann das denn ausgeschrieben wird. Wir merken also ein großes kulturpolitisches und auch irgendwo menschlich-emotionales Chaos.
Jetzt haben wir in das Gehäuse des Kuratoriums hineingehorcht. Was monieren Kritiker denn außerhalb des Kuratoriums an Hinterhäuser?
Also was man immer wieder hört, ist, dass er durchaus mal etwas autoritär auftritt und durchaus auch mal lautstark das durchzusetzen versucht, was er nun gerade möchte. Das ist kein großes Geheimnis. Das ist etwas, vielleicht was zum Charakter gehört. Man kann das ein oder andere ein bisschen diplomatischer machen oder man macht es halt nicht. Auch in diesem Fall wäre es ja vielleicht doch möglich gewesen, diese Spannung, den Druck rauszunehmen, indem man einfach sich vorher mal geäußert hätte von seiner Seite aus und gesagt hätte, ja, das ist jetzt alles ungünstig gelaufen. Er hat ja heute auch kommunikative Fehler eingeräumt. Hätte er das jetzt etwas vorher gemacht, hätte man natürlich den Wind ein bisschen aus den Segeln nehmen können. Aber ich glaube wirklich im Moment, dass es darauf hinauslaufen wird, dass er sehr schnell die Festspiele verlassen wird, vielleicht auch eher sogar aus eigenen Willen, aus freien Stücken, weil einfach das Tischtuch zerschnitten ist und es da so unterschiedliche Fraktionen gibt, das Kuratorium auf der einen Seite und Hinterhäuser auf der anderen, dem man natürlich, was das Künstlerische betrifft, absolute Hochachtung entgegenbringen muss, auch was gerade den aktuellen Sommer betrifft. Das ist ein sehr starkes Festspielprogramm. Das ist etwas, finde ich, was man immer auch noch mal trennen muss und somit bleibt etwas auch sehr Trauriges. Ich konnte mit ihm vorhin auch kurz sprechen. Er ist sehr angeschlagen. Das ist nach so einem Tag natürlich klar. Er sieht das Ganze als eine Kampagne auch gegen sich, auch zum Teil von Medienvertretern. Es ist schwierig. Wir haben diese verfahrene Situation. Ich glaube nicht, dass sie noch wirklich gelöst werden kann. Und das ist auch ein Schaden für die Festspiele, die jetzt große finanzielle Sachen zu wuppen haben, Sanierungen etc. Da braucht es eine starke Führungspersönlichkeit. Und die in recht kurzer Zeit zu finden, das finde ich, ist eine absolut schwierige Situation.
In einem offenen Brief hatten ja vergangene Woche 60 namhafte österreichische Künstlerinnen und Künstler Partei für Hinterhäuser ergriffen. Das Kuratorium möge sich auf die Finanzen konzentrieren, sich aber nicht in künstlerische Fragen einmischen. Das sei rechtlich allein Sache des Intendanten. Also es gibt, kurz gesagt, durchaus Menschen, die gut mit Hinterhäuser können.
Natürlich. Nun sind natürlich viele der Unterzeichner dort direkt bei den Festspielen, kann man so sagen, angestellt beziehungsweise bekommen ihre Aufträge daher. Also jemand wie Krzysztof Walikowski und auch seine Bühnenbildnerin, die nun jedes Jahr bei den Festspielen sind, dass die unterzeichnen, ehrlich gesagt, verwundert nicht. Genauso wie Peter Handke oder Elfriede Jelinek, die jetzt in diesem Sommer Uraufführungen bei den Festspielen haben. Also ich hörte hinter den Kulissen, dass man im Kuratorium über diese Aktion eher verstimmt war. Hier ist allerdings auch nochmal zu sagen, es gab in einigen Medienberichten den Hinweis, Markus Hinterhäuser hätte herumtelefoniert, hätte also versucht, eine Kampagne für ihn irgendwie zu kreieren und auch diese Unterstützerkampagne irgendwie lanciert. Da habe ich keine Hinweise. Ich glaube schon, dass es zwei unterschiedliche Lager auch da gibt. Die einen sind eher für ihn, die anderen sind eher gegen ihn. Und nun haben eben die, die eher gegen ihn sind, vermutlich tatsächlich Erfolg.
Heißt das jetzt abwarten, wann Markus Hinterhäuser sich entscheidet oder ist ihm ein Datum gesetzt worden?
Der 20. März, da gibt es die nächste Kuratoriumssitzung und dann soll das endgültig entschieden werden, ob es noch weitergeht für ihn, wie gesagt, zeitlich vermutlich sehr begrenzt oder ob man sich dann eben trennt.
Jörn-Florian Fuchs nach der Sitzung des Kuratoriums der Salzburger Festspiele. Peter Hutscher, nur 53 Jahre alt, ist der amerikanische Fotograf mit ukrainischen Wurzeln geworden. Schon als Knirps fotografierte er in Manhattan mit der klitzekleinen Kamera seiner Mutter. Geliebt wurde er bald nicht nur von den Stars an der Lower East Side. Heute Abend ist in der Bundeskunsthalle Bonn eine Ausstellung mit seinen Arbeiten unter dem Titel »Offene Augen im Dunkeln« eröffnet worden.
Ein nackter Mann sitzt auf dem Boden. Man sieht ihn nur von hinten. Seine Verrenkung erinnert an ein Wollknäuel. Ein Bein über den Nacken gelegt, ein Arm stützt den Körper. Der Kopf ist abgeknickt, komplett verschwunden. Eine Pose wie eine abstrakte Skulptur.
Das bin ich. Heute würde ich mit meinen Rückenproblemen so eine Yoga-Übung nicht mehr hinkriegen. Damals war ich jung und habe einfach ein bisschen angegeben für ihn.
Gary Schneider ist der gelenkige Mann auf diesem Foto. Ein alter Freund von Peter Hutscher. Er hat für ihn auch zu Lebzeiten die Fotos abgezogen. Gerade weil Schneider an unbekanntes Material kommt, das es sonst nicht zu sehen gibt, eröffnen sich neue Perspektiven auf das Werk von Peter Hutscher. Rund 140 Schwarz-Weiß-Aufnahmen ab den 70er Jahren sind zu sehen. Peter Hutscher, 1934 in der Ukraine geboren, 1987 an den Folgen von AIDS gestorben, wurde berühmt mit seinen einfühlsamen Porträts der New Yorker Kunst- und Schwulenszene. Zu sehen ist etwa Candy Darling, eine Transgender-Schauspielikone, die zum Umfeld von Andy Warhol gehörte. Geschminkt liegt sie auf ihrem Totenbett im Krankenhaus. Das Bett wird zu ihrer letzten Bühne. Viele der Celebrities aus der queeren New Yorker Szene sind bei uns weniger bekannt. Sie hängen neben Fotos von Kühen, Truthähnen, Picknickenden am Hafen, Müllkippen, Cruisingparks oder Straßenschluchten. Mit melancholischer Stille und intimer Präsenz feiert Hutscher in seinen Aufnahmen die Einzigartigkeit des Lebens. John Douglas Miller, Co-Kurator und Biograf von Peter Hutscher.
Viele sprechen von der Schwermut dieser Bilder, aber letztlich sind sie eine Feier. Es gibt diese Gleichwertigkeit der Dinge. Alles ist von derselben lebendigen Energie durchdrungen.
Mehrere Jahre lebte Hutscher in Italien. Das neorealistische Kino Fellinis prägte seinen Blick auf das Morbide und das Abseitige im Alltag. Zugleich saugte er die Kunstgeschichte auf.
Man muss bis in die Renaissance-Malerei zurückgehen, um etwas Vergleichbares zu finden. Wir wollten, dass man ihn vor allem als Künstler sieht und nicht nur als Teil der East Village-Szene von New York.
Miller zeigt auf eines der Tierfotos. Ein schweres Arbeitspferd füllt fast den ganzen Bildraum. Es wendet sich ab und wirkt gerade dadurch besonders präsent. Auf seinem Fell ist jede kleinste Fliege zu erkennen.
Dieses Bild erinnert an Dürers Rhinoceros, das Dürer auch so bildfüllend darstellte. Es geht Hutscher um das rohe Dasein des Körpers, um das Tierhafte. Für mich ist das fast ein metaphysisches Bild.
Auch der menschliche Körper wird zur Studie. Eine Beinaufnahme wirkt aus der Ferne wie eine Zeichnung. Aus der Nähe treten Adern und Haut hervor. Gary Schneider.
Er hat sich nie für das interessiert, was gerade angesagt war. Während alle plötzlich großformatig arbeiteten, um hohe Preise zu erzielen, hat ihn das überhaupt nicht interessiert. Seine Arbeit hat sich nie nach dem Markt gerichtet.
Am Ende der Ausstellung hängen 8 Fotografien von Wasseroberflächen in einem separaten Raum. aufgenommen am East River und am Hudson River. Die Bilder kippen ins Abstrakte, sind nur noch Licht, eingefrorene Bewegung und geheimnisvolles Dunkel.
Two rivers is a very biblical thing.
Zwei Flüsse. Das hat ja auch schon wieder etwas sehr Biblisches. Die Fotografien wurden für eine Kapelle gemacht. Sie haben etwas von spirituellen Bildflächen.
Peter Hujas Kunst machte keinen Unterschied zwischen einem Arbeitspferd als Motiv, einem Liebhaber mit entblößtem Geschlechtsteil und einer sterbenden Transgender-Ikone. Aus jedem Bild spricht eine große Liebe. Es geht um Würde und um das Recht, gesehen zu werden. Die Bonner Ausstellung zeigt, wie konsequent Huja dieses Recht auf Sichtbarkeit für alle verfolgt hat. Das macht sein Werk so aktuell. Eine beeindruckende Haltung und eine starke Ausstellung.
Sabine Oelzer über Eyes Open in the Dark. Die Ausstellung ist bis zum 23. August in der Bundeskunsthalle Bonn zu sehen. Autofiktionales Erzählen, heute ein Trend, betrat die Dänin Tove Ditlevsen Mitte des letzten Jahrhunderts damit Neuland. Ihre Landsfrau und Kollegin Olga Raun gehört heute ebenfalls zu den wichtigsten Autorinnen Dänemarks. Mit Texten der vor 50 Jahren gestorbenen Ditlevsen und der 39-jährigen Raun hat Benny Claessens heute Abend das Stück Böses Glück auf die Berliner Bühne gebracht.
Du schreibst! Mein Leben ist so kompliziert.
Vielleicht bist du selber kompliziert, deswegen ist es dein Leben auch. Die Wirklichkeit existiert im Grunde genommen gar nicht. Sie existiert nur in deinem Kopf.
Joey hat recht. Wo existiere ich denn dann bitte?
Im Bewusstsein der anderen.
Das möchte ich nicht. Ich möchte nur ich selbst sein. Ich möchte nur schreiben und lesen. Die Welt.
Ja, die Welt. Aus Böses Glück, mein Kollege André Mumot, war bei der Uraufführung in der Berliner Volksbühne. Was für eine Geschichte erzählt Claessens oder erzählt er zwei oder was?
Ja, ich glaube schon, dass man sagen kann, er erzählt mindestens zwei Geschichten, weil diese Texte von Tove Ditlevsen und dieses neue Stück von Olga Raun tatsächlich voneinander abgegrenzt sind an diesem Abend. Ich bin mir nicht sicher, ob ein Großteil des Publikums das gemerkt hat, aber es sind schon zwei unterschiedliche Quellen, aus denen sich dieser Abend speist. Es ist so ein bisschen untergegangen in einem immer gleichen Ton des Chaos auf der Bühne. Ich stehe jetzt vor der Volksbühne, die Inszenierung ist schon ein paar Minuten vorbei und sind die Leute aus dem Publikum relativ schnell verschwunden. Ich kann das ja gleich mal vorwegnehmen. Das hat schon nach den ersten 5 Minuten angefangen. Also ich habe selten bei einer Premiere so viele Menschen die Vorstellung verlassen sehen, so kontinuierlich. Das zog sich wirklich bis zum Schluss, dass quasi immer alle 5 Minuten jemand aufgestanden ist und den Saal verlassen hat, weil das schon wirklich ein sehr, sehr langer und sehr nervtötender Abend war, den wir hier heute Abend erlebt haben.
Naja gut, nach 5 Minuten kann man ja noch nicht wissen, wie lange es dauern wird. Also die Ankündigung der Volksbühne, was dieser Abend eigentlich sein soll, war für mich persönlich ziemlich kryptisch. Was war für Sie?
Ja, also es ging ja erstmal tatsächlich um diese wirklich großartigen Texte von Tove Ditlevsen, also um auch die autobiografischen Romane und Erzählungen dieser Schriftstellerin, ihrer problematischen Ehe mit einem Arzt, mit dem sie verheiratet war und der sie von bestimmten Medikamenten abhängig gemacht hat. Das sind Themen, die auch immer wieder aufgeblitzt sind heute. Ich meine auch Textspuren von Tove Ditlevsen gehört zu haben, aber das wurde auf eine Weise präsentiert in so einem typischen Volksbühnen-Setting, also einem halb abgerissenen Haus, wo so ein Wohnzimmer und Schlafzimmer und Badezimmer angedeutet war. Und in diesem Haus lebt so eine Art Flodder-Familie, wenn man sich an diese Serie aus den 90ern noch erinnert und an diese Filme. Also so völlig runtergekommene Leute, die da ganz genervt immer das Geschirr abräumen und auf den Boden schmeißen und in die Vasen kotzen und also sich komplett gehen lassen. Und diese feinen, ziselierten Beziehungsbeobachtungen von Tove Ditlevsen werden da sozusagen in so einen ganz aggressiven, anarchischen, ja vielleicht so ein bisschen an Schlingensief und an klassischen Volksbühnenabenden angelegten Ton überführt. Und dann ist es wirklich nur eine reine Groteske, die wir da erleben. Und es ist dann auch quasi gar nicht möglich, sich wirklich auf den Inhalt und die Themen einzulassen.
Mit welchem Tempo und womöglich mit welcher Botschaft hat Claessens das Stück angelegt? Ist das zu erkennen gewesen?
Na, ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, eine Attitüde zu zeigen. Wir nehmen uns dieser wichtigen Themen an, abgesehen jetzt von diesem Stück von Olga Raun. Da hatte ich das Gefühl, da hatte das Ensemble überhaupt keine Lust zu. Ich habe auch selber gar nicht verstanden, worum es da geht. Da geht es um so eine Sekte, um so einen Tochterkult tatsächlich. Aber man hat wirklich gemerkt, diese Schauspielerinnen und Schauspieler spielen das alles schon so. Sie sprechen die Texte schon so, als würden sie sie selber nicht verstehen. Sie machen sich da ein Stück weit drüber lustig. Sie ziehen das alles ins Lächeln. Und man hat das Gefühl, man schaut so Adoleszenten, Jugendlichen dabei zu, die irgendwie cool und lässig wirken wollen und nichts ernst nehmen wollen und dabei aber eigentlich dann auch einen sehr erbärmlichen Eindruck machen auf die Dauer, weil es eben doch um wichtige und interessante Themen der Emanzipation und der Beziehungen und der Familienstrukturen gehen könnte. Aber das wird da so weggejuckst und wirklich endlos in die Länge gezogen. Es ist ein sehr banaler und sehr langer und sehr anstrengender Abend. Es hat fast 3,5 Stunden gedauert.
Ja, Sie hören sich ein wenig müde inzwischen an. Ich habe noch gelesen, Claessens spiele selber mit. Er hat es aber auch nicht rausgerissen, weil als Schauspieler ist er ja schon eine Erscheinung.
Ja, er ist eine Erscheinung. Er spielt hier so eine Art Mutterfigur mit blonder Perücke und Schleife im Haar. Er hat auch einen Songmoment. Er singt ja gerne in seinen Auftritten auf der Bühne. Das hatte dann auch musikalisch vielleicht schon mal so einen ganz kurzen Moment, wo es ein bisschen intensiver wurde. Aber letztendlich ist er natürlich der Regisseur des Abends und er gibt seinem Ensemble die große Bühne. Wir haben gerade ja auch schon so ein bisschen an Göbel gehört, die im Grunde genommen die Tove Ditlevsen-Figur im Mittelpunkt spielt. Und das ist dann wirklich so eine infantile, quietschende Karikatur, die sie da abgibt. Und wie gesagt, alle spielen absichtlich schlecht. Also um zu zeigen, wir stehen da so ein bisschen drüber, wir lassen uns darauf nicht ein. Wir ziehen es alles wahnsinnig in die Länge und man merkt, dass da der Versuch entsteht, so einen klassischen, aggressiven, wilden Volksbühnenabend nachzuspielen, wie man ihn eben früher hier erlebt hat in den Inszenierungen von Castorf zum Beispiel. Aber das hatte weder das schauspielerische noch das inhaltliche Format solcher Abende. Und war dann wirklich eine große Nervensägerei. Und so ging es auch, glaube ich, einem nicht unerheblichen Teil des Publikums. Ich habe viele sehr verzweifelte Blicke gesehen, auch bei denjenigen, die da geblieben sind.
Enttäuscht André Mumort nach der Uraufführung von Böses Glück an der Berliner Volksbühne in der Regie von Benny Claessens. Die nächsten Vorstellungen morgen und am Sonntag. In der Kulturpresseschau von Florian Werner geht es jetzt nur um ein Thema, aber das immerhin in Variationen.
Sarkophage in gedimmtem Licht. Die gibt es, wie Peter Richter in der Süddeutschen Zeitung schreibt, ab kommendem Wochenende wieder in der Hohenzollern-Gruft im Berliner Dom zu sehen. Die Gruft ist nach 6 Jahren Schließung frisch renoviert. Ihr Inhalt hingegen ist natürlich alt. Richter schreibt, manche der Sarkophage zeigen immerhin echten Barock. Totenköpfe, entschlafene Kinder, auch noch von Meistern wie Andreas Schlüter. Wirklich erschreckend, die Anzahl der Kleinstsärge für all die Prinzen und Prinzessinnen, die ihre ersten Tage, Wochen oder Monate nicht überstanden. Eine kleine Ausstellung im Vorraum der Gruft weise eigens auf die enorme Kindersterblichkeit hin, die gerade im Hause Hohenzollern geherrscht habe. Der Grund, so Richter, lag auch darin, dass Kurfürstinnen und Königinnen ihren Zwangsehegatten nonstop und auf Vorrat Kinder zu gebären hatten, um den Erhalt der Linie zu sichern. Das macht diesen Ort gerade für Preußenskeptiker interessant. Es ist auch ein Mahnmal für das Schicksal dynastischer Gebärmaschinen und hochwohlgeborener Sternenkinder. Ähnlich schaurig, wenn auch deutlich trashiger, geht es in dem Videospiel Resident Evil Requiem zu, dem 9. Teil der Reihe, der an diesem Freitag erscheint. Die Prämisse ist so bekannt wie banal, schreibt Patrick Schlereth in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Ein skrupelloses Unternehmen hat ein Virus auf die Welt losgelassen, fleischgierige Untote schlurfen durch die Straßen und die Protagonisten ballern ihnen auf der Suche nach dem Gegenmittel die Schädel weg. Resident Evil ist ein Paradebeispiel dafür, was in der Kunst als Camp bezeichnet wird. Etwas ist so unglaublich schlecht, dass es schon wieder gut ist. Und wie schlecht, also gut, ist die neueste Reinkarnation der Reihe? Schlereth schreibt, böse Zungen mögen behaupten, dass der Spielentwickler seine kreative Vision zugunsten maximaler Kommerzialisierbarkeit aufgibt Und damit hätten sie insofern recht, als Requiem es irgendwie allen recht machen will. Requiem ist wie eine Variation von Frankensteins Monster, zusammengeflickt aus Versatzstücken, schaurig und doch faszinierend. Nicht ganz so brutal wie die Pumpguns aus Resident Evil, aber dennoch eine schreckliche Waffe kann das Schweigen sein, wenn man dem Psychologen Reinhard Haller folgt, den Marie-Louise Goldmann in der Welt interviewt. Schweigen habe zweifelsohne viele positive Seiten, so Haller, aber es gibt eben auch die andere Seite und die wird meines Erachtens zu wenig beachtet. Die negative Seite des Schweigens bringt die Angeschwiegenen in eine hilflose Position. Reden Silber, Schweigen Gold? Von wegen. Dieses negative Schweigen könne wie ein schleichendes Gift wirken, sagt Haller. Es ist nicht spektakulär, aber entfaltet eine gewaltige Wirkung, die manchmal sogar zum tödlichen Ausgang führen kann. Wir bleiben beim Thema Tod, wollen aber dennoch auf einer tröstlichen Note enden. Die britische Gruppe Gorillaz veröffentlicht diesen Freitag ein neues Album, auf dem die Bandgründer Damon Albarn und Jamie Hewlett den Tod ihrer Väter verarbeiten. Jakob Bjatza schreibt über den Entstehungsprozess in der Süddeutschen Zeitung. Weil die beiden Bandgründer zuvor eine relativ innige Liebe zu Indien entwickelt hatten, entschieden sie, nach Varanasi zu reisen, dem Epizentrum der indischen Kremierungsrituale. In der Stadt des Todes wollten sie auch den Einflüssen ihres Landes entgehen, in dem der Tod so fucking miserable sei. Die Leute weinen zwar auch in Indien, wenn Angehörige sterben, erklärt Jamie Hewlett dem SZ-Journalisten, aber sie betrauern vor allem, sie in ihrer bekannten Form nicht wiederzusehen. Gleichzeitig sind sie glücklich, dass ihre Angehörigen in einer anderen Form zurückkommen.
Die Kulturpresseschau von und mit Florian Werner in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.